Stefan, herzlich willkommen zur neuen Folge des Digitalmacher-Podcasts. Wir sprechen heute mit dir über ein Spannungsfeld, nämlich über Digitalisierung und Recht. Ein Thema, das viele eher mit Unsicherheiten als mit Chancen belegt. Vielleicht kannst du da ein bisschen Mut machen, unseren Zuhörer. Du bist Stefan Schwitz, du bist IT-Rechtsanwalt aus der Region, das Unternehmen vor allem dabei hilft, sich durch den Dschungel der IT-Rechts durchzuwühlen und einen Überblick zu behalten. Schön, dass du dabei bist, Stefan. Herzlich willkommen.
Dankeschön, schön hier zu sein. Datenschutzbeauftragter bin ich übrigens auch. Das nimmt einen nicht unerheblichen Teil meiner täglichen Arbeit ein und hat ja nicht nur im Entfernten, sondern auch tatsächlich auch viel mit digitalen Themen zu tun.
Wir geben uns auch heute 15 Minuten Zeit für das Gespräch und ich habe da hinten ein Buch stehen sehen und deswegen die Frage, die hier gar nicht beim Zettel steht, AGB-Recht, die Frage zu Beginn, die wichtigste, AGB oder AGBs?
AGB sind allgemeine Geschäftsbedingungen, das ist schon ein Plural, insofern ist das S grammatikalisch überflüssig, machen aber trotzdem viele falsch, aber tut auch niemand wirklich weh. Man hat sich ja fast schon dran gewöhnt. Nur wenn es alle falsch machen, wird es dadurch natürlich nicht richtig. Und ich finde es auch nicht hübsch, wenn da noch ein S dran ist.
Und noch mit Apostroph.
Mit Apostroph wird es noch hässlicher. Ja, aber ich denke, wir als zumindest als Anwälte sollten uns bemühen, es richtig zu machen. Aber auch manche Kollegen machen das falsch. Bei den TOMs oder eben nicht TOMs, bei den technischen und organisatorischen Maßnahmen liest man das auch immer wieder gerne. Mein Gott.
Ja. Aber ich bin froh,
dass die Welt nicht unter.
Ich bin froh, dass wir es geklärt haben. Du begleitest total viele Unternehmen bei IT-Fragen. Was beschäftigt sie aktuell am meisten? Hast du irgendwie so eine Idee oder einen Einblick aus deiner Sicht? Was sind die größten rechtlichen Herausforderungen bei der digitalen Transformation im ganz im Allgemeinen?
Ich denke mal, das sind viele Fragen. Und also ganz aktuell haben wir jetzt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ich muss immer selber überlegen, wie es richtig abgekürzt wird. Das ist nur ein kleines Gesetz und man fragt sich manchmal schon, ich bin kein Bayer, ich darf trotzdem, braucht es das? Es gibt viele Regelungen, die eigentlich gut gemeint sind. Man hat viele Regelungen von DSGVO bis NIS 2, was man vielleicht auch schon gehört hat, bei denen die ursprüngliche Regelung auf EU-Ebene stattfand und die Bundesregierung, sprich die Länder, müssen das halt dann umsetzen. Also nicht die Bundesländer, sondern die EU-Länder müssen das umsetzen. In Deutschland haben wir gerne immer die Tendenz, dass wir sehr lange warten, bis wir endlich mal was umsetzen. Manchmal werden Bußgelder dann von EU-Seite Sanktionen verhängt und dann schießt man über das Ziel hinaus. Ja. Also ich bin, wie habe ich vorhin schon gesagt, viel mit Datenschutz beschäftigt und mit DSGVO und BDSG. Und da fragt man sich immer, viele Regelungen im Bundesdatenschutzgesetz, mit denen arbeiten wir eigentlich tatsächlich nicht, weil ein Großteil richtet sich eigentlich an Behörden und das, was sich auch an Unternehmen richtet, schießt übers Ziel hinaus, haben auch schon höhere Gerichte festgestellt und man fragt sich dann, hat sich da bei dem, als dieses Gesetz geschaffen wurde, mit dem Thema eigentlich niemand befasst? Wer macht denn das dann? Ja. DSGVO an sich ist aber ein sehr, sehr wichtiges Thema und viele Unternehmen sagen, ja, das ist lästig, das brauchen wir alles nicht. Und vergessen dabei, es geht um Grundrechte. Ja. Es geht hier nicht um irgendwelche lästigen Pflichten. Ja, manche sind lästig. Dokumentation macht niemand gerne, aber muss man halt machen. Und wenn es um die Grundrechte geht, Grundfreiheiten, dann finde ich es ein bisschen eine merkwürdige Einstellung, wenn auch Unternehmen dann sagen, finden sie alles doof, auf gut Deutsch. Ja. Ich meine, wenn ich mir eine komplexe, teure Maschine, die vielleicht auch gefährlich ist für meine Beschäftigten, in die Werkstatt stelle, dann muss ich mich auch mit der Gebrauchsanweisung beschäftigen oder auch damit muss ich vielleicht meinem Mitarbeiter erstmal erklären, wie man mit diesem Gerät arbeitet, bevor er sich die Finger abhackt.
Aber glaubst du, dass es noch praxistauglich oder praxisnah ist oder sind wir wirklich im Bereich der Überregulierung schon?
Ja, jein. Also es gibt sicher manche Themen, die wirklich, wo man das Wort Überregulierung benutzen kann, aber es wird auch gerne im politischen Kontext genommen. Und ich denke mal, vieles davon Jetzt könnte man wieder nach Bayern schauen. Vieles davon ist tatsächlich auch Populismus. Ja, dass man eben, es wird gerne an eben gerade DSGVO, es wird viel versucht, daran rumzusägen an manchen Regelungen. Nicht, weil man es vielleicht wirklich verstanden hat, was der Sinn davon ist, sondern einfach nur, das muss weg, das ist doof, ja, das brauchen wir nicht. Und es ist halt ein europäisches Gesetz, das heißt, es ist auch schön, wenn ein Ministerpräsident meint oder ein Politiker meint, er könnte sich vor seinen Wählern damit positionieren, aber letztlich ist es da, geht es darum, die Welt wird immer komplexer, das können wir nicht ändern. KI-Verordnung haben wir ja jetzt ja auch, oder überhaupt künstliche Intelligenz als Thema. Das können wir aber nicht sagen, ich will das oder ich will das nicht oder ich finde das doof oder ich finde das nicht, sondern Unternehmen, darum geht es ja meistens, ja, kleine mittelständische Unternehmen müssen ihre Hausaufgaben machen, die müssen sich vorbereiten, die müssen sich damit beschäftigen, ob sie wollen oder nicht, dass das Gesetz oder die Gesetze im Einzelfall vielleicht besser oder schlechter konstruiert sind. Da bin ich sicher auch der Meinung, dass man manches hätte besser regeln können. Stichwort KI-Verordnung. Den ersten Teil haben auch viele Juristen sich irgendwann mal angeschaut in den letzten Monaten. Aber da gibt es noch einen langen Anhang. Da gibt es noch jede Menge Spezialregelungen, die verdammt viel Text sind. Das kann man auch von den Unternehmen nur sehr schwer erwarten, dass sie sich damit ernsthaft beschäftigen. Und dafür gibt es ja uns, dafür gibt es ja Berater, ja, Rechtsanwälte. Und es macht irgendwann auch bei manchen komplexen Fragen durchaus Sinn, Experten heranzuziehen. Das müssen wir auch, wenn wir uns mit komplexen IT-Fragen beschäftigen. Man sollte sich nicht einbilden, dass man alles besser weiß als ein IT-Experte. Mit denen tauschen wir uns auch aus, wenn wir Fragen haben.
Aber würdest du dann sagen, dass du aus deiner Sicht so aktuelle der Regulierungsdruck Innovation eher verhindert? Oder ist es dann schon eher, dass es sogar vielleicht sogar einen vertraulichen Rahmen oder einen guten Rahmen schafft für Innovation?
Also ich denke, bei der DSGVO sehe ich das nicht so, dass das eine massive Überregulierung ist. Man kann sicher feinjustieren, das passiert auch gerade. Ja. Ich hoffe nur, dass das nicht in der aktuellen politischen Situation auch mit den USA, mit Trump ins Gegenteil umschlägt, nach dem Motto, das ist alles zu woke, wir brauchen keine Grundrechte und Freiheiten, die schmeißen wir gleich mit über Bord. Da möchte ich persönlich natürlich nicht hin. Ich bin ja auch Bürger. Ja, also meine Daten werden von irgendwelchen Unternehmen und Behörden verarbeitet. Und auch ich möchte, dass meine Informationen, meine Daten geschützt werden. Aber nichtsdestotrotz kann man eben nicht glauben, dass wenn die Welt immer komplexer wird, dass man dann einfach ohne Regeln dahin wurschteln kann. Ja. Wir haben bei der KI-Verordnung anders als viele Leute, die sich vielleicht auch noch nicht damit befasst haben, sehen, das ist technikfolgenrecht. Ja, das Gesetz befasst sich mit, im erweiterten Sinne, mit Risikomanagement. Ja, man überlegt, wie riskant ist eigentlich die Technik, die ich einsetze und was muss ich tun, um diese Risiken in den Griff zu kriegen. Bei der Kernkraft ist das auch ein Riesenthema. Vielleicht hätte man damals, als das wirklich relevant wurde, sich mit dem Thema Endlagerung schon mal befassen sollen. Das hat man versäumt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eben mehr Komplexität und also brauchen wir auch gewisse Regelungen. Und die verhindern aber nicht unbedingt, sondern die geben eben Leitplanken, in denen man sich bewegen kann. Und gerade die KI-Verordnung ist eben nicht nur, da steht nicht drin, das dürft ihr alles nicht, sondern da steht drin, wenn ihr ein System in Umlauf bringt, verkauft, vertreibt, was sehr riskant ist, dann müsst ihr dafür sorgen, dass dieses Risiko minimiert wird und dieses und jenes tun, um katastrophale Folgen möglichst klein zu halten. Das ist wie im Straßenverkehr. Sie bewegen eine 2-Tonnen-Maschine mit 4 Rädern und dafür gibt es die Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz. Ohne das würden wir hier vorne ist eine Schule, werden lauter tote Kinder auf der Straße liegen, weil die Autofahrer sie totfahren. Ja, deswegen braucht man Regeln.
Aber jetzt hast du schön herausgestellt, dass es wirklich dieser Rahmen ist, der einfach auch, wo man sich bewegen kann. Aber jetzt sind es ja so viele, du hast es vorher schon ein bisschen aufgezählt, DSGVO, BDG, SG, NIS 2, Urheberrecht und sicherlich noch viele, viele mehr, die ja nur im IT-Bereich jetzt, um die aus dem IT-Bereich aufzuzählen. Aber wie schafft es dann ein KMU, da noch den Überblick zu behalten oder sich zu verschaffen oder nicht zu verlieren? Oder wie geht da ein kleines und mittelständisches Unternehmen vor?
Sehr unterschiedlich. Also ich stelle immer wieder fest, dass viele, gerade Unternehmen, die mit Hightech zu tun haben, dass die oft dann, klar, da gibt es auch eine gewisse Hemdsärmeligkeit, aber die haben schon so ein gewisses, teilweise nicht geschärftes, aber ein gewisses Problembewusstsein und die wissen, was sie tun. Wenn man in der Lieferkette zum Beispiel ist, wenn man Zulieferer in der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik, Rüstung, was es da alles gibt, da gibt es ohnehin jede Menge Compliance-Regeln. Mhm. Das heißt, diese Unternehmen, die sind es gewohnt, für die ist es nichts Neues. Mhm. Und wenn dann was Neues dazukommt, die sind ja oft sehr ähnlich strukturiert, diese Regeln. Ja, da muss man halt eine entsprechende Dokumentation machen. Das ist dann nervig. Aber das ist nicht, oh Gott, es gibt eine neue Regelung, was sollen wir tun? Ja, das haben wir dann eigentlich selten. Das sind meistens eher Unternehmen, die sich bisher auch noch nicht wirklich damit befasst haben. Mhm. Die DSGVO ist 2018 scharf geschaltet worden, jetzt haben wir 2025, ist also schon ein bisschen her. Und viele Unternehmen haben immer noch viele Dinge nicht gemacht. Und ja, das müssten wir eigentlich mal machen. Ich finde, das ist auch eine Stilfrage. Ja. Und klar, es ist viel, aber ich meine, wir müssen alle unsere Hausaufgaben machen. Ja.
Oh, manchmal, also was ich jetzt schon so gehört habe von Unternehmer, bei NIS 2, ich bin ja intrinsisch motiviert, dass meine Systeme sicher sind. Warum muss ich das von außen auferlegt bekommen, wie ich meine Systeme sicher machen soll? Weil die haben ja selbst ja auch eine intrinsische Motivation, das sicher und gut zu machen.
Schön ist es, wenn es so wäre und wenn es tatsächlich so ist, dass das Unternehmen sich aus eigenem Antrieb mit dem Thema Sicherheit auch befasst. Mhm. Ja, wir haben also aus Datenschutzperspektive geht es um die Sicherheit der personenbezogenen Daten, aber die IT-Sicherheit, die ich für extrem wichtig halte, da sehe ich auch viel Naivität und gerade bei KMUs, ja, gerade bei den vor allem bei inhabergeführten Unternehmen, oh, IT-Sicherheit, das kostet ja viel Geld und jetzt müssen wir da auch wieder was investieren und das bringt, das schafft ja kein Produkt, das ist keine produktive Anlage von Geld, indem ich in meine Sicherheit investiere, auf den ersten Blick, aber spätestens dann, wenn ich einen Online-Shop habe, der gehackt wird oder der eben nicht betriebsfähig ist, weil er durch digitale Bösewichte angegriffen wurde, dann verliere ich Geld und spätestens dann merke ich, dass ich vielleicht in meine Sicherheit hätte investieren müssen. Und die Unternehmen, die das Thema Sicherheit auf dem Schirm haben, die tun sich oft, also IT-Sicherheit oder Informationssicherheit, die tun sich oft oder meistens mit der DSGVO dann auch nicht so schwer. Klar, KI-Verordnung ist ein Game Changer, wie man so schön sagt, ja, auch so ein Schlagwort. Es ändert sich hier Grundlegendes. Das heißt, da müssen wir uns alle auch immer viel intensiver mit den Risiken auch beschäftigen, weil man es eben nicht so ähnlich wie was anderes ist, sondern weil viele Dinge wirklich anders sind. Und
was sind da die relevanten Dinge für die KMUs beim EU-AI-Act zum Beispiel?
Naja, wir haben, du hast es vorhin angesprochen, Urheberrecht und Datenschutz, das spielt da eben auch eine starke Rolle. Es ist nicht das Einzige, ich habe vorhin Technikfolgenabschätzung, Risikomanagement, das ist relevant, ja, das ist Informationssicherheit relevant, aber eben gerade auch beim KI-Themen, beim Einsatz von KI-Technologien. Viele Unternehmer lassen das erstmal laufen und wundern sich dann, dass sie gar nicht mehr wissen, was eigentlich im Unternehmen passiert. Klar, ChatGPT kennen wir alle, ja, aber oder die meisten jedenfalls und nutzen das wahrscheinlich viele auch schon sehr aktiv. Das ist jetzt nicht, dass viele denken, das ist KI. Ja, es gibt auch noch viele andere Sachen, die möglicherweise auch extrem viel riskanter sind. Ja. Gut, Palantir und ähnliche Techniken setzen wahrscheinlich keine KMUs privat einfach so ein oder die nicht, dass ich wüsste. Aber die Risiken eben auch bei ChatGPT und Kollegen, da gibt es auch noch diverse ähnliche Programme und Technologien, da habe ich eben Urheberrechtsfragen. Weiß der Unternehmer, ob seine Mitarbeiter nicht irgendwelche Testdateien zum Trainieren in ein System einspeisen, die möglicherweise urheberrechtsgeschützt sind und die KI spuckt dann irgendeinen Text oder ein Bild aus, der im Prinzip eine Urheberrechtsverletzung produziert oder bedeutet.
Ja. Aber da ist im Gesetz auch verankert, ja auch diese KI-Kompetenz der Mitarbeiter durch Schulung oder Maßnahmen ja auch herzustellen und vor allem nicht nur gießkannenmäßig, sondern der, wo mehr damit zu tun hat, braucht mehr Wissen. Aber das ist ja auch fest verankert im Gesetz.
Genau, und das ist auch ein Wesen, das im Gesetz steht drin, dass man eben das erforderliche Know-how aufbauen muss, um eben die KI-Technologien und Systeme entsprechend einzusetzen. Das ist ja eben schon ein Teil auch Risikomanagement, dass ich sage, ich habe praktische oder theoretische Risiken und sei es eben auch nur Urheberrechtsverletzungen. Als Unternehmer will ich ja eigentlich, also wenn ich ein guter, braver Unternehmer bin, dann will ich nicht, dass meine Mitarbeiter sich gegen Rechte verstoßen. Ich will nicht, dass die Urheberrechte verletzen, weil ich möglicherweise als Unternehmer von den Bußgeldern dann betroffen werde oder von Abmahnungen oder was auch immer. Genauso will ich auch nicht, dass die gegen die DSGVO verstoßen. Ja. Ja, oder sollte zumindest mein Ansatz sein. Also muss ich Kompetenz erzeugen, damit es eben nicht dazu kommt. Bei KI-Einsatz, wenn wir jetzt gerade bei dem, ja, das ist in aller Munde, und es wird unser aller Leben massiv ändern.
Sie kommen, um zu bleiben.
Ja, sie kommen, um zu bleiben und es wird vieles ändern in sehr vielen Berufsbereichen. Also muss man, das können wir auch da macht es keinen Sinn, das doof zu finden, es ist einfach so, ja. Aber man kann sich vorbereiten, man kann sich damit beschäftigen, man kann Mitarbeiter schulen, sollte man auch tun, oder schulen lassen durch Leute, die das vielleicht besser können als man selbst. Und da geht es eben darum zu sagen, wenn ich besonders riskante Systeme benutze, dann brauche ich logischerweise mehr Kompetenz und dann muss ich auch mehr machen. Und wenn man sagt, was bringt die KI-Verordnung denn für Anforderungen an KMUs oder an sonstige Unternehmen mit, kann man ein bisschen so sagen, je riskanter das ist, was ich tue, was ich mit welchem KI-System auch immer im Unternehmen mache, je riskanter, je höher das Risiko meiner KI ist, desto strenger werden auch die Anforderungen. Mhm. Das kann man schön so wie so eine Pyramide im Gesetz auch sehen, dass man sagt, Hochrisikosysteme habe ich verboten, dann habe ich strenge Regelungen für riskante Themen bis hin zu denen, wo ich sage, ja Gott, passt schon, aber macht keinen Unsinn.
Das Risiko nicht hoch ist.
Genau. Und da habe ich eben die Themen, Anwaltskanzlei, ja, was ich natürlich sage, ich habe vielleicht schon datenschutztechnisch oder auch sicherheitstechnisch gedacht und baue mein eigenes Large Language Model und speise das mit meinen eigenen Daten, mit meinem eigenen Style an Unterlagen, an Verträgen, Klagen und Wiederklagen und was auch immer, füttert es damit. Du lächelst schon, du kannst dir schon wahrscheinlich denken, wo die Gefahr droht, ja. Da darf ich natürlich nicht meine Mandanten reinschmeißen, in dem Sinne, dass nachher die Klarnamen von irgendwelchen Leuten drinstehen, weil, und vor allem dann nicht, wenn ich das veröffentliche, wenn ich das weiterverkaufen will als Produkt, oder dann darf ich die Daten, die ich eben zum Training, als Trainingsdaten verwende, da muss ich mir halt überlegen, darf ich die verwenden? Habe ich ein Urheberrechtsthema? Habe ich ein sonstiges rechtliches Thema? Vielleicht auch ein strafrechtliches? Vertraulichkeitsverstöße können ja auch ein strafrechtliches Thema sein. Oder ist es vielleicht ein DSGVO-Verstoß? Ja, das muss ich halt anschauen. Immer im Kopf behalten. Und das ist natürlich ein geringeres Risiko, wenn ich nur mit bunten Bildchen arbeite, bei denen keine Personen drin sind, wo ich mir eher überlegen muss, habe ich vielleicht eine Hinweispflicht, eine Kennzeichenpflicht? Oder darf ich die überhaupt verkaufen?
Ja. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir noch Zeit für zwei Fragen habe ich noch, aber eine noch aus dem Thema. Was mich einfach interessieren würde, ist, es gibt ja viele Dinge, die Leute einfach glauben, so wie zum Beispiel Spinat hat viel Eisen oder zum Beispiel Goldfische merken sich nichts länger wie 3 Sekunden. Hast du so einen Irrtum bei dir aus deinem Fachbereich, wo du sagst, das kommt dir unter, wo so im Bereich Datenschutz, IT-Compliance, wo so ein totaler Irrglaube da draußen unterwegs ist, den du mal aufdecken möchtest?
Ja, da gibt es viele. Aber das ist ein sehr lustiges Thema, da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Ja, die größten Irrtümer, da gibt es sicherlich auch irgendwelche Sachen schon dazu, die größten Irrtümer aus der DSGVO oder aus anderen Bereichen. Also was mir ständig begegnet sind, das sieht man auch auf vielen Webseiten, eine Einwilligung in eine Datenschutzerklärung. Ja, eine Datenschutzerklärung. Da braucht man keine Einwilligung, weil damit erklärt der Verantwortliche, das Unternehmen, zum Beispiel auf einer Homepage, wie es Daten verarbeitet. Punkt. Ja, das ist eine Hinweispflicht, die im Gesetz steht und die erfüllt der Unternehmer damit, dass er das eben erklärt. Mhm. Aber warum soll ich da einwilligen? Das ist, wäre ja dann eher, sage ich, ich brauche eine Einwilligung. Das passt, ist es einfach falsch. Ja, das passt einfach nicht. Und man liest es trotzdem immer wieder. Also
man muss sogar anhaken.
Ja. Mit Häkchen, genau, sonst geht es nicht weiter. Was man auch als, sage ich mal, einer der vielleicht auch folgenschwersten Irrtümer, das ist, wenn Unternehmen glauben, mir passiert ja nichts, weil ich bin ja so klein oder ich bin unwichtig oder wir arbeiten ja nur B2B, wer sollte denn an unsere Daten, das ist doch alles. Ja. Das ist ein großer Irrglaube. Wir haben eben, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren, wir haben eine extrem, die nutzen übrigens auch KI-Techniken, ja. Wir haben mittlerweile eine enorm professionalisierte Kriminalität. Das ist organisierte Kriminalität auf höchstem Level. Manchmal auch von Regierungen gesteuert, Nordkorea, Russland, woher auch immer. Und die greifen gezielt Unternehmen an, auch kleinere. Ich sag mal, ich vermute mal, bei Bosch oder Mercedes kommen sie wahrscheinlich nicht so leicht in die IT von außen rein, weil die halt auch das entsprechend abgesichert haben. Aber in der Lieferkette findet sie vielleicht irgendeinen kleineren Zulieferer, bei dem man halt über irgendein System leichter einen Angriffsvektor auf die Straße stellen kann. Da kommt man leichter in die Systeme rein und möglicherweise kommt man über den dann irgendwann auch bei den größeren Unternehmen in die Kette rein. Deswegen verpflichten die großen Unternehmen auch die kleinen, sich an gewisse Regeln zu halten. Ja. Gerade die Automobilindustrie ist da sehr weit. Aber dieser Irrtum, der ist eben fatal. Wir haben brutale Angriffe, das kann man beim BSI alles schön nachlesen in den Statistiken, wie das gerade auch seit dem Ukraine-Krieg angestiegen ist. Das zu unterschätzen ist nicht leichtsinnig, das ist grob fahrlässig. Mhm. Das darf man eigentlich nicht machen. Mhm. Und trotzdem, irgendwann kümmern wir uns mal um die IT-Sicherheit. Mhm. Ja.
Gut, Stefan, ich habe eine letzte Frage für dich, die stellen wir jedem Gast. Und das ist eine Frage einfach nicht zum Thema abhängig, aber einfach die Frage nach, welches digitale Tool hast du schätzen und lieben gelernt und würdest du aus deinem Arbeitsalltag nicht mehr wegdenken wollen? Hast du da was?
Viele verfluche ich oder denke mir immer, ach, eigentlich könnte man das doch noch ein bisschen besser machen oder irgendwann geht das nicht so, wie man will. Aber es gibt schon auch ein paar Sachen, die ich sehe. Also ich habe jetzt eine analoge Uhr dabei, keine digitale, klar, das nutzen wir, viele von uns zum Sport machen, das Tracking von irgendwelchen Sachen bei mir beim Rennradfahren, aber nein, was ich wirklich schätze ist, und ich bin mir sicher, dass das auch die Art, wie wir suchen, bei allen verändern wird. Ich nutze Perplexity zum Beispiel für Suchanfragen bei manchen Themen, weil ich da oft sinnvollere Antworten finde als beim klassischen Googlen, was wir ja alle machen. Und ich muss nicht so viel verifizieren und querchecken von der Quelle her, weil die Quellen angegeben werden. Ich sehe dann, guck mal, das kommt von denen. Das kannst du ignorieren. Das ist, oder du musst es hinterfragen. Oder nach dem Motto, naja, guck mal hier, das sind seriöse Quellen. Das sehe ich dann einfach. Ja. Und ich kriege eine sinnvoll strukturierte Antwort. Was ich bei einer Google-Suchanfrage kriege ich ja eher eine Webseite oder mehrere Webseiten angezeigt, wo möglicherweise meine Frage irgendwo abgehandelt wird. Aber ob das nur Laien sind, die dann miteinander darüber diskutieren oder Profis mir einen Ratschlag geben, das steht da natürlich nicht. Ja. Also das finde ich sehr nett und schätze das sehr. Und also ich denke, da wird es viele neue Sachen auch in Zukunft geben, die uns das Leben erleichtern. Nicht nur diese kleinen Kugeln, die man vielleicht zu Hause stehen hat, wo wir auch über Datenschutz reden können, ob das alles so toll ist im beruflichen Umfeld und die manchmal auch ganz schön nerven können.
Ja. Stimmt. Stefan, vielen Dank für deinen Einblick, für dein Aufmachen von dem Thema, ein bisschen ja auch zu zeigen, dass es einfach auch echt wichtig ist, sich mit den Themen zu beschäftigen. Ich glaube, das war wirklich gut, das auch mal zu zeigen, dass es vielleicht nicht nur Zwang ist, sondern einfach auch manchmal wirklich Sinn macht. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und auch den Zuschauern vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.